Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Im Bundestag ist die AfD die zweitstärkste Kraft. Und die Zustimmung zur Partei ist nach wie vor hoch. Das zeigen viele Umfragen. Doch warum genau ist das so? Und warum wählen gerade im Osten so viele Menschen die AfD?
Migranten werden als Herausforderung erlebt. Man fühlt sich ihnen gegenüber fremd. Man möchte das eigene stärken. Man selber, so meint man, wird nicht gesehen. Man wird ungerecht behandelt, ist benachteiligt. Währenddessen geht das Land den Bach runter. Alles wird immer schlechter. Und schuld ist die Politik. Die Politik muss sich ändern und deswegen wählt man AfD.
So lassen sich erst einmal und noch recht oberflächlich einige der Gründe beschreiben, warum Menschen die AfD wählen. In unserem Vortrag gleich taucht unser Redner aber noch viel tiefer in diese Frage ein. Unser Redner ist Detlef Pollack. Er ist Religionssoziologe und kommt selbst aus dem Osten. Wenn man etwas dafür tun möchte, dass weniger Menschen die AfD wählen, sagt Detlef Pollack, dann muss man vorher erst einmal sehr genau und sorgfältig untersuchen, was überhaupt die Gründe dafür sind, dass Menschen die AfD wählen. Genau das hat er getan. Und was dabei rausgekommen ist, erklärt er jetzt in seinem Vortrag. Der hat den Titel »Warum wählen im Osten Deutschlands so viele die AfD?« Gehalten hat Detlef Pollack diesen Vortrag am 20. Januar 2026 an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt oder.
Ich bin sehr froh, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf, nicht über ein religionssoziologisches Thema, sondern ein Thema, was uns alle beschäftigt und was uns große Sorgen bereitet, mit dem wir eigentlich im Grunde genommen fast jeden Tag irgendwie umgehen müssen, damit das rechtspopulistische Kräfte immer mehr an Bedeutung gewinnen in Deutschland. Und Sie kennen die Zahlen. Wenn wir auf die Zahlen schauen, dann sehen wir, dass in Gesamtdeutschland 26%, wenn nächsten Sonntag Wahlen wären, die AfD wählen würden. Und im Osten sind es zwischen 38% und 40%. Wir haben demnächst die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt. Das wird uns dieses Jahr beschäftigen. Und bevor wir dazu kommen können, was wir eigentlich tun können, denke ich, ist es angebracht zu fragen, warum eigentlich so viele Menschen bereit sind, sich für die AfD auszusprechen. Also man kann eigentlich nur dann sinnvolle Gegenmaßnahmen ergreifen, wenn man etwas Genaueres weiß über die Quellen der Hinwendung zur AfD. Und das ist eben mein heutiges Thema, aber ich wurde darum gebeten, auch ein paar Sätze zu sagen, was ich denn nun vorschlagen würde. Und das, was ich vorschlage, was man tun kann, wie man dagegen aufstehen kann, wie man sich möglicherweise dagegen auch wehren kann, das wird ganz am Ende stehen. Aber erst nachdem ich Sie ein wenig mit empirischer Sozialforschung traktiert habe. Wenn es darum geht, rechtspopulistische Bewegungen zu erklären, dann haben wir eigentlich im Großen und Ganzen in Europa und auch in den USA drei verschiedene Ansätze, die dieses Phänomen versuchen zu erklären. Und diese drei Ansätze lassen sich vielfach ergänzen, aber sie sind wahrscheinlich die einflussreichsten. Einmal die Modernisierungsverlierer-Hypothese, dann die Cultural Backlash-Hypothese und zum anderen die Postdemokratie-Hypothese. Und die Modernisierungsverlierer-Hypothese, auf die ich jetzt zuerst zu sprechen komme, führt das Erstarken des Rechtspopulismus auf zunehmende soziale Ungleichheiten zurück. Globalisierung, die Liberalisierung der Arbeitsmärkte, der Rückbau des Sozialstaates, all das verstärken Gefühle der sozialen Unsicherheit. Und um diesen Gefühlen der sozialen Unsicherheit zu begegnen, orientiere man sich an rechtspopulistischen Parteien, also in diesem Falle an die AfD. Die Cultural Backlash-Hypothese stellt weniger ökonomische Motive als kulturelle Motive heraus. Auch da spielt die Globalisierung eine große Rolle, insofern als dass Menschen zu uns kommen und dadurch sich die Diversität unterschiedlicher ethnischer Identitäten erhöht, aber auch die Vielfalt der Lebensstile erhöht sich, die Vielfalt der sexuellen Orientierung. Das macht Menschen Angst, das überfordert Menschen, so diese These. Und sie reagieren auf diese Überforderung, indem sie sich abschotten, indem sie Grenzen ziehen, indem sie versuchen, ihre eigene Identität zu behaupten. Und die Hinwendung zur AfD ist dann gewissermaßen die Konsequenz. Die dritte These, die Postdemokratie-Hypothese, macht für den Rechtspopulismus den Rückbau des demokratischen Einflusses verantwortlich. Also solche Tendenzen wie die Stärkung der Europäischen Union oder aber auch die Stärkung des Verfassungsgerichtes würden dazu beitragen, dass die Verdrossenheit mit der Politik steigt, dass man nicht mehr das Gefühl hat, in die Politik selber eingreifen zu können, selber gehört zu werden, selber an ihr partizipieren zu können. Die Bürger fühlten sich entmündigt und wollten, indem sie die AfD wählen, ihre Souveränität zurückgewinnen. So viel zur Diskussionslage und ich mache jetzt einen großen Sprung und komme sofort zu einigen empirischen Ergebnissen. Und das ist auch relativ anspruchsvoll. Ich stelle Ihnen die Ergebnisse einer logistischen Regressionsanalyse vor. Da werden also Korrelationskoeffizienten gezeigt. Das mache ich also nicht, indem ich so viele Zahlen zeige, aber vor allen Dingen, indem ich Ihnen zeige, welche Zusammenhänge sich nachweisen lassen. Und das Besondere an diesen Regressionsanalysen ist, dass nicht nur einzelne Zusammenhänge gezeigt werden, das kann man auch machen, also bivariat kann man diese Zusammenhänge zeigen, sondern dass diese einzelnen Zusammenhänge in Zusammenhang gebracht werden mit anderen Zusammenhängen. Also man kann sozusagen abschätzen, wie hoch die Bedeutung eines Zusammenhangs ist, indem man andere Einflussvariablen mit dazu nimmt. Und dann kann man das Gewicht dieser einzelnen Einflussvariablen genauer bestimmen. Also, es läuft jetzt im Wesentlichen darauf hinaus, zunächst mal zu fragen, wie ist eigentlich der Einfluss von sozialstrukturellen Merkmalen auf die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen die AfD wählen. Und da gehen wir mal zunächst dem Modell 1, wie es hier heißt, nach. Und wir sehen, dass da bei Alter ein Minuszeichen ist. Das heißt, es sind vor allen Dingen die Jüngeren, die dazu neigen, die AfD zu wählen. Das sind jetzt die Zahlen für Ostdeutschland. Im Westen ist es übrigens ganz genauso. Man kann darüber staunen, wie ähnlich die Strukturen sind bei der Neigung zur AfD-Wahl zwischen Ost und West. Aber ich konzentriere mich jetzt, wie ja auch der Titel es versprochen hat, auf den Osten Deutschlands. Es sind weniger Frauen, sondern mehr Männer, die AfD wählen. Bildung hat einen protektiven Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, dass man die AfD wählt. Also je höher die Menschen gebildet sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie die AfD wählen. Die Wohnortlage hat einen Einfluss und das ist ein Ergebnis, was durch viele andere Untersuchungen auch bestätigt wird. Nämlich man kann sehen, dass Regionen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass Menschen aus ihnen abwandern, also sterbende an Bedeutung verlierende Wohnortlagen, dass in diesen Wohnortlagen die Wahrscheinlichkeit, AfD zu wählen, höher ist als in wachsenden Gegenden. Und auch einen Einfluss hat die subjektive Wirtschaftslage. Also wenn die Menschen ihre persönliche Situation, ihre persönliche Haushaltssituation schlechter einschätzen, dann steigt damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie AfD wählen. Aber hier gibt es bereits eine erste kleine Überraschung. Und das will ich Ihnen zeigen, indem wir jetzt sozusagen von dieser Regressionsanalyse weggehen zu einfachen Kreuztabellen. Also zunächst mal wurden da die Menschen gefragt, wie zufrieden sind sie mit ihrer Wirtschaftslage? Und da sehen wir tatsächlich, die AfD-Wähler schätzen ihre persönliche Wirtschaftslage deutlich schlechter ein als die Nicht-AfD-Wähler. Wenn man das Ganze vergleicht mit den objektiven Daten, also mit dem, was die Menschen wirklich an Einkommen haben, und hier ist es das monatliche Nettoeinkommen, was abgetragen ist, dann sehen Sie auch, dass diejenigen, die ein geringeres Einkommen haben, eher dazu neigen, die AfD zu wählen, aber die Differenz zwischen den AfD-Wählern und den Nicht-Wählern beträgt in diesem Falle ungefähr 11 Prozentpunkte. Bei der subjektiven Einschätzung der Wirtschaftslage, schauen Sie sich die Zahlen an, beträgt die Differenz aber 31 Prozentpunkte. In anderen Worten, die AfD-Wähler neigen dazu, ihre persönliche wirtschaftliche Lage schlechter einzuschätzen, als sie ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Sie haben ein offenbares Interesse daran, zu zeigen, dass es ihnen schlecht geht, auch wenn die objektiven Daten das zum Teil zwar bestätigen, aber nicht vollständig. Und man kann sagen, dass sie gewissermaßen diese Schlechteinschätzung übertreiben. Wenn man das jetzt nochmal versucht, auf Ostdeutschland insgesamt zu applizieren, dann können wir in einem längeren Zeitverlauf eine ziemlich eindeutige Tendenz feststellen. Hier ist dieselbe Frage gestellt worden, ob die Menschen zufrieden sind mit ihrer wirtschaftlichen Lage. Vergleich Ost-West, schauen Sie auf das Jahr 1991, da sagen die Ostdeutschen nur zu 35%, dass sie mit ihrer Wirtschaftslage zufrieden sind. Bei den Westdeutschen sind das damals 68, also das ist eine statistisch gesehen eine deutliche Differenz. Und immer mehr gleicht sich die Einschätzung der persönlichen wirtschaftlichen Lage zwischen Ost und West an. Und im Jahre 2018 sagen 68% der Ostdeutschen, muss man sich mal vorstellen, ja, angesichts sozusagen der vielen Klagen über den Zusammenbruch der ostdeutschen Industrie, sagen 68% der Ostdeutschen, dass sie zufrieden sind mit dem, wie es ihnen persönlich wirtschaftlich geht. Das ist fast so viel wie im Westen. Das geht etwas zurück und Sie sehen, der Rückgang ist im Westen wie im Osten ziemlich parallel und noch immer ist es eine Mehrheit, die sagt, ich bin zufrieden mit dem, wie es mir geht. Das ist eine erste wichtige Botschaft, auf die ich zurückkommen werde. Wir gehen jetzt weiter in der Regressionsanalyse. Also wir haben das Modell 1 uns angeschaut. Jetzt komme ich zum Modell 2 und da wird eine Variable hinzugefügt. Die anderen Variablen werden nach wie vor betrachtet, weil wir ja sozusagen daran interessiert sind, welche Bedeutung haben diese einzelnen Einflussfaktoren, wenn wir andere mit in Rechnung ziehen. Und in diesem Falle wird danach gefragt, ob die Menschen der Meinung sind, dass sie das bekommen, was ihnen ihrer Meinung nach zusteht. Also es wird nach dem gerechten Anteil gefragt. Die Frage lautet ganz genau, wenn Sie einmal an das denken, wie es anderen Menschen in Deutschland geht, denken Sie, dass Sie den Ihnen zustehenden Anteil bekommen. Also für die Fachleute unter Ihnen, es geht hier um relative Deprivation. Ich vergleiche mich mit anderen. Bekomme ich dasjenige, von dem ich meine, dass es mir zusteht? Und es sind natürlich unter den AfD-Wählern im Osten Deutschlands mehr, die sagen, nein, ich bekomme weniger, als mir eigentlich zusteht. Und das sind auch dann diejenigen, die hier sozusagen signifikant zu Buche schlagen und mit dazu beitragen, dass die Wahlwahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass man AfD wählt, in die Höhe treiben. Wenn Sie genauer wissen wollen, wie stark die Erklärungskraft dieser einzelnen Variablen ist, dann würde ich Ihnen empfehlen, auf die letzte Zeile zu schauen. Da ist die Varianzaufklärung abgebildet, das sogenannte R-Quadrat. Also der Versuch, gewissermaßen abzuschätzen, wie viel von den in die Gleichung einbezogenen Variablen kann eigentlich durch diese Variablen erklärt werden, wenn die abhängige Variable die Neigung zur AfD ist. Und wir sehen das sozusagen in dem Augenblick, wo dieses Gerechtigkeitsmoment hinzukommt, die Erklärungskraft steigt. Und wir gehen einen Schritt weiter. Wenn man jetzt nicht nur nach der persönlichen Wirtschaftslage fragt, sondern danach, wie man eigentlich die Wirtschaftslage in Gesamtdeutschland einschätzt. Und das wissen Sie, die Einschätzung ist dramatisch schlecht. Dann verschwindet der Einfluss der Einschätzung der persönlichen Wirtschaftslage. Mit anderen Worten, wenn es darum geht, darüber Aussagen zu machen, uns oder mir geht es schlecht, dann ist es für die Wahl der AfD entscheidender, wie man über die Gesellschaft, über das Land, über die Wirtschaft in Deutschland insgesamt spricht. Und sehr interessant, also 55% der Ostdeutschen sagen ja, es geht ihnen gut, oder sie sind zufrieden mit ihrer Wirtschaftslage. Aber wenn es dann darum geht, wie die Wirtschaftslage allgemein eingeschätzt wird, dann sehen wir starke Diskrepanzen. Also es werden jetzt zwei Variablen hinzugefügt. Das eine ist, wie zufrieden sind Sie mit der allgemeinen Wirtschaftslage in Deutschland? Und die andere, eine sehr locker formulierte Frage, kann man eigentlich in Deutschland gut leben? Und schauen Sie sich das mal an. Also ganz klar, wenn es um die Einschätzung der allgemeinen Wirtschaftslage geht, dann ist die Einschätzung wirklich dramatisch schlecht. 9% der AfD-Wähler sagen, also ich bin zufrieden mit der Wirtschaftslage. Die meisten sind eben unzufrieden. Das ist eine Differenz zu den Nicht-AfD-Wählern und das schlägt sich dann eben auch in der Regressionsanalyse nieder. Und schauen Sie die zweite Variable an, auch eine Variable, wo es sozusagen darum geht, ja, was denken Sie eigentlich so über Deutschland? Und da war die Formulierung eben, kann man in Deutschland sehr gut leben? Und bei den AfD-Wählern ist es nicht eine Minderheit, sondern es ist eine Mehrheit, die sagt, 63%, man kann ja gut leben. Aber wenn man die Bevölkerung fragt, die nicht die AfD wählt, dann sind das 93%. Und was wir hier sehen, ist wieder diese Diskrepanz. Man ist eben sehr unzufrieden. Man hat viel Grund zur Klage. Und wenn man dann aber so mal so ganz locker fragt, na, kann man eigentlich gut leben? Auf einmal besinnt man sich und sagt, ja, eigentlich gar nicht so schlecht hier, ja. Aber das sagen eben weitaus weniger von den AfD-Wählern als von den Nicht-Wählern. Deswegen haben wir hier, ja, bei dem Modell 3 genau diesen Effekt, ja, dass man sozusagen die Einschätzung der objektiven Lage, also wie schätzt man Deutschland insgesamt ein, als einen wichtigen Faktor für die Erklärung der AfD-Wahl mit in Rechnung ziehen muss. Und auf einmal sehen Sie null, ja, nicht signifikant wird dann der Einfluss, wie es einem persönlich geht, obwohl da sehr viele zugeben würden, ja, so schlecht geht's mir gar nicht, ich habe mein Haus, vor meinem Haus steht der SUV. Aber so insgesamt, diese Gesellschaft ist ungerecht, diese Gesellschaft ist nicht in der Lage, die Probleme, die anstehen, zu lösen und so weiter. So, und diese, sag mal, dieses Narrativ, dass die Wirtschaft, dass die Gesellschaft, dass die Politik insgesamt eigentlich nicht den Ansprüchen genügt, das ist ganz entscheidend dafür, dass man die AfD wählt. Ich komme jetzt zu dem Modell 4 und das wird Sie überraschen, mich hat es auch überrascht. Wenn man dann die Frage stellt, sind Sie stolz auf Deutschland? Also wenn man sozusagen das Nationalgefühl versucht, mit in diese Regressionsanalyse einzubeziehen, sehen wir auf einmal keinen Zusammenhang. Das müsste ich jetzt nochmal genauer erläutern, denn also wenn man jetzt nur das Nationalgefühl ins Verhältnis zur Wahrscheinlichkeit der AfD-Wahl stellt, dann gibt es einen Zusammenhang. Und dieser Zusammenhang taucht auch in der multifaktoriellen Analyse im Westen auf, aber hier im Osten erstaunlicherweise nicht. Das heißt, dass dieser Einfluss, der da ist, aufgesaugt wird von anderen Variablen, in diesem Falle vor allen Dingen von der Unzufriedenheit mit dem eigenen Land, mit der eigenen Wirtschaft und so weiter. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem zentralen Punkt bei der Analyse, warum Menschen die AfD wählen. Und da geht es um ihre politische Haltung. Und zwar haben wir hier drei unterschiedliche Variablen. Also einmal die Frage, akzeptieren Sie eigentlich die Demokratie als Idee? Dann die Frage, wie zufrieden sind Sie damit, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert? Und dann habe ich noch eine weitere Variable hinzugefügt, nämlich wie hoch ist eigentlich das Vertrauen in die Bundesregierung? Und was Sie hier sehen ist, dass es keinen signifikanten Einfluss gibt von der Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz der Idee der Demokratie auf die AfD-Wahl. Das ist auch im Westen so. Und das zeige ich Ihnen nochmal hier. Also, da werden die Menschen gefragt, ob sie der Idee der Demokratie prinzipiell zustimmen. Die Frage lautet, ist es also prinzipiell eine gute Idee? Und es sind in Gesamtdeutschland zwischen 80%, 90%, 95%, die Demokratie eigentlich gut finden. So, das ist eine Frage auf einer sehr abstrakten Ebene. Da muss man nicht unbedingt dagegen sein. Aber Sie sehen, und das ist mir wichtig, auch die AfD-Wähler sind mehrheitlich ganz klar für die Demokratie. Das Problem taucht dann auf, wenn man fragt, sind Sie zufrieden mit der Art und Weise, wie die Demokratie funktioniert? Dann sind es nicht 76%, wie bei der Idee der Demokratie, die zustimmen, sondern nur noch 21%. Das heißt, die meisten sind unzufrieden. Und das ist eben dafür entscheidend, dass wir, wenn wir jetzt zurückgehen zur Regressionsanalyse nochmal und uns das anschauen, ist dafür entscheidend, dass also die Idee der Demokratie gar nicht sozusagen den ausschlaggebenden Einfluss ausübt auf die Bereitschaft, die AfD zu wählen, aber sehr wohl die Unzufriedenheit, die konkrete Unzufriedenheit mit dem, wie in der Demokratie mit den Menschen umgegangen wird, welche Probleme gelöst werden, wie die Demokratie insgesamt funktioniert, was die Bundesregierung beschließt und so weiter. Letzter Punkt zu diesem ganzen Bereich. Natürlich müssen wir auch danach fragen, wie eigentlich das Verhältnis der AfD-Wähler oder insgesamt auch der Bevölkerung zu Einwanderern, zu Migranten, zu Asylsuchenden aussieht. Und das ist hier in diesem Falle durch eine Variable abgebildet, nämlich ob man der Meinung ist, dass Menschen, die zu uns kommen, sich an unsere Verhältnisse anpassen sollten. Und da gibt es unterschiedliche Positionen dazu. Und diejenigen, die sagen, sie sollten sich anpassen, die neigen stärker dazu, die AfD zu wählen. Da haben wir also hier einen positiven, signifikanten Zusammenhang. In anderen Worten, wenn ich das hier mal versuche zusammenzufassen, wir haben eine relativ hohe Erklärungskraft. Also das R-Quadrat beträgt 45, also Punkt 45, 45% der Varianz kann durch die einbezogenen Variablen erklärt werden. Für sozialwissenschaftliche Verhältnisse ist das erstaunlich viel. Aber die andere Hälfte können wir nicht erklären. Ja, das ist auch ganz wichtig. Es gibt sozusagen Grenzen in der Analysierbarkeit dieser Zusammenhänge. Aber in diesem Falle könnte man als Sozialwissenschaftler doch relativ zufrieden sein. Ganz wichtig ist, dass Menschen das Gefühl haben, dass sie ungerecht behandelt werden. Sie schätzen die Lage in Deutschland schlecht ein. Sie sind unzufrieden mit der Politik, haben kein Vertrauen in die Bundesregierung und ein Gefühl der Überfremdung ist auch für diese Menschen charakteristisch, die die AfD wählen. Die Menschen, die zu uns kommen, sollten sich stärker anpassen. Soweit diese Analyse. Und ich gehe jetzt einen Schritt weiter und komme zu einer nächsten Analyse gemeinsam mit meinen Kollegen in Münster, mit Mitja Back, Olaf Müller, Bernd Schlippack und Gerold Echterhoff, das waren Soziologen und Sozialpsychologen, habe ich eine Untersuchung durchgeführt, die zu einer Clusteranalyse geführt hat. Clusteranalyse meint zunächst mal, dass unterschiedliche Gruppen unterschieden werden, und zwar je nachdem, welchen Merkmalen sie auf unterschiedliche Art und Weise und in einem unterschiedlichen Grade zustimmen. Was das für Merkmale sind, darauf komme ich gleich. Und wir haben vier verschiedene Gruppen herausgefunden. Und bei diesen vier Gruppen betrachten wir jetzt heute zwei. Für diese zwei Gruppen haben wir auch Namen. Wir nennen die einmal Entdecker und das andere sind die Verteidiger. Was wir dabei voraussetzen, ist dies, dass die Entdecker und die Verteidiger einander gegenüberstehen. Wie, das zeige ich gleich noch. Und dass die Entdecker gewissermaßen sich dadurch auszeichnen, dass sie gesellschaftlich offen sind, mobil, hoch gebildet, währenddessen die Verteidiger eher eine starke Bindung an die Heimat haben und eigentlich nicht so dialogbereit sind, nicht so gesellschaftsoffen wie die Entdecker. Was macht nun diese beiden Gruppen aus? Und Sie sehen die beiden Gruppen hier in dieser Clusteranalyse. Das sind die Verteidiger, also diejenigen, die sozusagen sich möglicherweise in ihrem Selbstverständnis stärker bedroht fühlen. Und das sind die Entdecker, die denen gegenüberstehen. Was zeichnet nun die Verteidiger aus? Die Verteidiger verfolgen ein sehr stark ethnisches Konzept von Zugehörigkeit. Und sie meinen damit, dass eigentlich ein richtiger Deutscher in Deutschland geboren sein sollte, die deutsche Sprache sprechen sollte und am besten auch deutsche Vorfahren haben sollte. So, das wird von Ihnen stark bejaht. Da sehen Sie sozusagen auch hier, die Zahlen liegen ganz deutlich über dem Nullpunkt. Das wird stark bejaht von den sogenannten Verteidigern. Das geht zusammen damit, dass Sie sagen, wir fühlen uns bedroht, vor allen Dingen durch Muslime und durch Zuwanderer. Da treffen wir sozusagen wieder dieses Gefühl der Überfremdung an, ja. Da gibt es sozusagen einen unsicheren Faktor, dem gegenüber man sich möglicherweise abgrenzen muss. Man hat das Gefühl, dass man durch Zuwanderung bedroht ist. Auch sehr stark in dieser Gruppe ist ausgeprägt ein Gefühl der Marginalisierung, also dass man sich sozusagen an den Rand gedrängt fühlt. Also das drückt sich daran aus, dass man sagt, wir werden nicht gehört. Unsere Arbeitskraft ist nicht geschätzt. Wir haben keinen Einfluss auf die Politik. Man fühlt sich marginalisiert. Das ist sozusagen ein weiterer Punkt. Und das Ganze geht zusammen mit einer hohen, auch das überrascht uns nicht, Unzufriedenheit mit der Politik, vor allen Dingen mit der Demokratie, mit einem Misstrauen gegenüber der Regierung, auch ein Misstrauen gegenüber dem Europäischen Parlament. Dieser Zusammenhang ist sehr logisch, denn man kann sagen, sie fühlen sich sozusagen bedroht durch Zuwanderung. Sie fühlen sich marginalisiert und sie machen für diese Entfremdungsgefühle sehr stark die Politik verantwortlich, die Politik. Das ist dasjenige sozusagen, auf das die Probleme, die wir haben, zugeschrieben werden. Demgegenüber sind die Entdecker. Nun genau auf der Gegenseite zu verorten, und das sehen Sie an dieser blauen Linie, die fühlen sich eben nicht so stark bedroht, die fühlen sich nicht so stark marginalisiert und stehen der Politik viel aufgeschlossener gegenüber und haben auch ein hohes Vertrauen in die Maßnahmen der Regierung. Das kann man jetzt noch mal quantitativ ein wenig genauer verorten. Und man kann sagen, in Gesamtdeutschland gehören diesen beiden Gruppen jeweils ungefähr 20% an. Aber in Ostdeutschland haben wir 39% Verteidiger und 21% Entdecker. Das heißt, wenn wir von Polarisierung sprechen in Deutschland, dann trifft das möglicherweise auf Gesamtdeutschland nur zum Teil zu. Aber auf Ostdeutschland trifft es zu. Denn hier in diesem Fall sind 60% der Bevölkerung einer dieser beiden Cluster oder einer dieser beiden Lager zuzuordnen. Und die Mitte macht nicht mehr die Mehrheit aus, sondern eine Minderheit von etwa 40%. Ich versuche jetzt das, was ich Ihnen schon dargestellt habe, ein wenig zu verdichten und gehe dann noch zwei Schritte weiter. Also den empirischen Teil haben Sie geschafft. Jetzt kommt ein bisschen Interpretation und vielleicht auch der Versuch, meine eigene Position ein bisschen stärker ins Spiel zu bringen. Zunächst ein Versuch der Verdichtung dessen, was ich Ihnen vorgestellt habe. Diese verschiedenen Einstellungen, die ich Ihnen dargestellt habe, bilden, das ist offensichtlich, ein Syndrom. Sie gehören irgendwie zusammen. Migranten werden als Herausforderung erlebt. Man fühlt sich ihnen gegenüber fremd, man möchte das eigene stärken, man befürchtet, dass möglicherweise diejenigen, die zu uns gekommen sind, bevorzugt werden. Sie sollen sich anpassen. Man selber, so meint man, wird nicht gesehen, man wird ungerecht behandelt, ist benachteiligt. Währenddessen geht das Land den Bach runter. Alles wird immer schlechter. Man hat möglicherweise auch Angst, zu kurz zu kommen. Mir selbst geht es gut, ja. Aber insgesamt ist die Lage besorgniserregend. Und Schuld ist die Politik. Das ist ganz klar. Es gibt einen klaren Zurechnungsmodus. Die Politik muss sich ändern und deswegen wählt man AfD. Das ist eine Form des Protestes, eine Form der Unzufriedenheit, eine Form der Empörung. Hinter der Wahl steht also eine nicht zu befriedigende Anspruchshaltung. Ein Schlechtreden, um auf diese Weise immer mehr von der Politik, von der Regierung, von den Eliten, von der Gesellschaft, von den anderen verlangen zu können. Und ich würde denken, das ist jetzt meine persönliche Interpretation, die Politik sitzt in der Falle. Sie verspricht, dass sie in der Lage sein würde, die Probleme der Menschen zu lösen. Sie verspricht, eine bessere Politik zu machen, um der AfD das Wasser abzugraben. Sie verspricht, wir werden liefern und immer wieder werden neue Versprechen gemacht. Aber die Anspruchshaltung in Gesamtdeutschland, das betrifft Ost und West, das betrifft AfD-Wähler wie Nicht-AfD-Wähler, ist in meinen Augen derart angestiegen, dass für jedermann klar ist, dass die Politik diese Ansprüche wird nicht befriedigen können. Die Regierung, die Länder, die Kommunen können machen, was sie wollen. Das Niveau der Erwartungen wird das Niveau der erbringbaren Leistungen stets übersteigen. Das heißt, wir haben es zu tun mit einer Diskrepanz zwischen Erwartung und Leistung. Diese Diskrepanz hat sich etabliert. Und indem die Politik immer wieder verspricht, dass sie die Erwartungen erfüllen wird, was es auch sei, also wenn es um Migrationspolitik geht oder um Bildungspolitik, um die Rentenpolitik, um Infrastruktur, um Digitalisierung und so weiter. Indem die Politik verspricht, dass sie die Erwartungen erfüllen wird, trägt sie selbst zur Verstärkung der Diskrepanz bei. Die Politik kann aber auch die Erwartungen der Menschen nicht einfach enttäuschen. Und das ist das Dilemma der Politik. Denn sie hat ihr Mandat von den Menschen bekommen, deren Forderungen sie ja versucht zu erfüllen. Und daher wird sie immer wieder neue Versprechungen machen, damit sie ihre Wähler nicht verliert. Sie befürchtet bei einer Eindämmung der Erwartungen, dass sie durch den Wähler abgestraft wird. Das lässt sich meines Erachtens ziemlich anschaulich im Blick auf die ostdeutschen Empörungsdiskurse besichtigen. Man hält sich für ökonomisch benachteiligt im Osten, man hält sich für kulturell abgewertet, man meint, man werde politisch nicht gesehen, man porträtiert sich als Bürger zweiter Klasse. Die Zahlen, die das belegen, gehen zurzeit gerade wieder mal nach oben. Und auf diese Weise kann man unerfüllbare Forderungen an die Politik richten. Und da sie nicht erfüllt werden, kann man sich es in der Schmollecke, in der Opferecke bequem einrichten. Die Politik, die Medien können tun, was sie wollen. Es können Milliarden von West nach Ost transferiert werden. Es kann die Migrationspolitik verschärft werden. Die Politik kann versuchen, die gekränkte Seele der Ostdeutschen zu streicheln. Sie kann ein Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation in Halle an der Saale einrichten. Die Medien können einfühlsame Serien und Reportagen auflegen, die sich damit beschäftigen, wie der Osten tickt. Der Bundespräsident kann einen Pakt der wechselseitigen Wertschätzung ins Leben rufen, indem wir uns gegenseitig unsere Lebensgeschichten erzählen. Der Ostdeutsche ist prinzipiell unerreichbar. Er vergräbt sich in seinem Ressentiment und ist beleidigt. Die haben alles, wir haben nichts. So bringt es Dirk Oschmann auf den Punkt. Und das, nachdem tatsächlich mehrere Milliarden, viele Milliarden seit 1990 in den Osten geflossen sind und sich das Lebensniveau im Osten stark erhöht hat. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist um das Vierfache in den letzten 30 Jahren gestiegen. Und es ist eben auch Dirk Oschmann, der sagt, dass die Ostdeutschen eine stigmatisierte Gruppe seien. Mit seinem Buch, das im Osten übrigens ein Bestseller ist, bezeichnet er die Ostdeutschen als eine Erfindung der Westdeutschen. Wie allerdings eine repräsentative Befragung zeigt, sind es die Ostdeutschen, die sich als Sondergruppe verstehen und viel weniger die Westdeutschen, die die Ostdeutschen als eine Sondergruppe wahrnehmen. In dieser Befragung, vor 2 Jahren durchgeführt und die Ergebnisse sind veröffentlicht in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, zeigt sich, dass mehr Ostdeutsche als Westdeutsche der Meinung sind, dass es große Unterschiede zwischen Ost und West nach wie vor gibt. Dass es große Unterschiede zwischen den Ostdeutschen und den Westdeutschen nach wie vor gibt. Im Gegensatz zu den Westdeutschen steigt die Differenzwahrnehmung bei den jüngeren Geburtsgehorten im Osten sogar an. Also immer mehr sehen sozusagen Konflikte und Unterschiede zwischen den Ostdeutschen und den Westdeutschen. Die Ostdeutschen sind also mehr, jedenfalls inzwischen mehr, eine Erfindung der Ostdeutschen als eine Erfindung der Westdeutschen. Im Osten hat sich ein Unzufriedenheits- und ein Opferdiskurs etabliert, der weitgehend abgekoppelt ist von den realen sozioökonomischen und politischen Verhältnissen und der vor allem eine Funktion erfüllt, immer weitergehende Forderungen an die Politik zu formulieren und der Politik die Kompetenz abzusprechen, diese Forderungen überzeugend zu erfüllen. Was im Osten unübersehbar ist, das ist freilich ein allgemeines Problem für ganz Deutschland. Die Anforderungen an die Politik sind inzwischen so gewachsen, dass die Grenzen des Machbaren immer deutlicher hervortreten. Die zunehmende Neigung zur AfD-Wahl ist ein Symptom dieser Überforderung. Ich komme jetzt langsam zum Schluss und habe noch einen letzten Punkt. Ein anderes, das ebenfalls der AfD in die Hände spielt, ist der kämpferische, aggressive Ton, in dem wir unsere politischen Auseinandersetzungen führen. Es reicht uns nicht aus, einen Standpunkt zu kritisieren und eine Gegenposition einzunehmen. Wir müssen den Opponenten auch herabsetzen und ausgrenzen. Die Kritik muss möglichst drastisch ausfallen, um jedermann von der Berechtigung des eingenommenen Standpunktes zu überzeugen. Ob die CSU sich über die Linken lustig macht oder die Grünen Merz in die Nähe der Rechtsextremen rücken, der unsachlich und kränkend geführte Streit zwischen den demokratischen Parteien zahlt unmittelbar für die AfD ein. Denn wenn schon die demokratischen Parteien einander nicht mit Respekt und Achtung begegnen, dann gilt das umso mehr für die Vertreter der AfD. Und die Vertreter der AfD fühlen sich umso mehr berechtigt, diesen Diskurs der Nichtachtung weiterzuführen. Der Mangel an Anstand und Respekt, der unsere politische Kultur prägt, trägt zur Diskreditierung der Politik insgesamt bei. Und diese Diskreditierung der Politik wird von der AfD bewusst betrieben. Diese Herabsetzung des anderen beschäftigt mich jetzt noch einen kleinen Augenblick länger, ist oft mit den besten Absichten verbunden. Und wenn man das tut, hat man oft ein gutes Gewissen. Viele halten diese Herabsetzung des anderen für nötig und sie betreiben sie mit einem guten Gewissen. Man will vor der Gefahr zum Beispiel des Antisemitismus, des Rassismus, des Nationalismus, des Rechtsradikalismus und so weiter warnen und belegt diesen oder jenen und auch ganze Bevölkerungsteile mit diesen Vorwürfen. Die Warnung vor dem sich ausbreitenden Rechtsextremismus und Antisemitismus ist epidemisch geworden. Angeblich habe der Rechtsextremismus und der Antisemitismus inzwischen die Mitte der Gesellschaft erreicht. Und das möchte ich ganz kurz auch dokumentieren. Wir haben nicht wenige, die genau das sagen. Zum Beispiel möchte ich hier hinweisen auf die Äußerungen von Wolfgang Benz, langjähriger Leiter des Zentrums für Antisemitismus, der beklagt die zunehmende Verrohung der Gesellschaft, wie sie sich in Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, rechtsextremistischen Gewalttaten, aber auch im privaten Umfeld ausdrückt. Oder Sabine Döring, eine ehemalige Staatssekretärin und Philosophieprofessorin, sagt in einem Post auf X: Es gibt eine schweigende Mehrheit, die Antisemitismus toleriert, rechtfertigt, Betroffene und ihre Ängste nicht ernst nimmt, sich nicht mit ihnen solidarisiert. Man schaut gemeinsam weg und ermöglicht damit ein Klima, das solch furchtbare Taten wie den Anschlag von Sydney begünstigt. Oder ein Sozialwissenschaftler, Andreas Zick, der Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld, sagt: Abwertungen aufgrund von Rassismus, Heterosexismus, Klassismus oder auch Antisemitismus sind tief verankert in unserer Gesellschaft. Die Mitte habe sich in Teilen auf Distanz zur Demokratie begeben und sei nach rechts gerückt. Und ich finde das jedes Mal eigentlich ziemlich gewagt, solche Thesen aufzustellen, und versuche Ihnen jetzt zu zeigen, was sozialwissenschaftliche Untersuchungen an dieser Stelle zu sagen haben. Es ist klar, natürlich all diejenigen, die sich so äußern, wollen aufrütteln, wollen warnen und haben das Beste im Sinn. Aber sie gehen an unserer Wirklichkeit vorbei, und das möchte ich Ihnen zeigen. Also Rechtsextremismus, damit haben Sie sich hier in dieser Vorlesungsreihe beschäftigt, ist ein multidimensionales Konzept. Dazu gehört die Befürwortung der Diktatur, Sozialdarwinismus, Antisemitismus und so weiter. Das brauchen wir uns gar nicht im Einzelnen jetzt hier anzuschauen. Ich greife zwei Sachen heraus, nämlich die Zustimmung zu Dimensionen einer rechtsautoritären Diktatur. Da werden verschiedene Fragen gestellt. Ja, diese Fragen kann man mit Ja beantworten, mit Nein beantworten. Und man kann sagen, weiß ich nicht. Und da werden also Fragen gestellt, wie zum Beispiel: Im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform. Und dann sehen wir, es sind sozusagen im Osten und Westen ungefähr zwischen 4 und 6%, die dem zustimmen. 4 und 6%. Und dann kann man verschiedene Fragen dieses Typs stellen und kann auf diese Weise dann diese einzelnen Aussagen zu einem Index zusammenfassen. Und dann kann man sagen, wie viel stimmen diesen Aussagen zu und wie stark ist sozusagen auf diese Weise die Zustimmung zur Diktatur. Oder das Gleiche: Zustimmung zu Aussagen des Antisemitismus. Auch da werden sozusagen einzelne Fragen gestellt und dann wird dieser Index gebildet, um dann herauszufinden, wie viele Menschen tatsächlich antisemitisch eingestellt sind. Und das kann man nun mit allen Dimensionen von Rechtsextremismus machen. Dann hat man sehr, sehr viele Fragen, und in der Regel geht das so, dass man sagt, also diejenigen, die mindestens der Hälfte dieser Aussagen entweder zumindest zustimmen oder sogar sehr stark zustimmen, diejenigen werden als diejenigen angesehen, die ein rechtsextremes Weltbild haben. Und das sind gegenwärtig nach den Analysen der Autoritarismusstudie in Leipzig 4%. Das ist nicht die Mitte der Gesellschaft. Das sind 4%. Es waren mehr. Der Rechtsextremismus, wenn man ihn so definiert, nimmt nicht zu, er nimmt ab. Was haben wir aber für eine Diskussion in Deutschland? Ich will das gar nicht sozusagen nur moralisieren. Ich verstehe das durchaus, dass man die Gefahr ein wenig übertreibt, um die Menschen wachzurütteln. Aber man tut vielen Menschen damit eben auch Unrecht. Und es ist nicht nur die Leipziger Autoritarismusstudie, die zu diesem Ergebnis kommt, sondern hier wird auch mit ganz ähnlichen Mitteln, mit ganz ähnlichen Instrumenten von der Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung ein ganz ähnliches Ergebnis produziert. Auch hier sehen wir nicht 4,4%, sondern 3,3% folgen einem rechtsextremen Weltbild und es waren früher mehr. Ich komme damit zum Schluss. Um dem Guten mehr Gewicht zu verleihen, übertreiben wir die Gefahr und tragen so selbst zur Polarisierung der Gesellschaft bei. Eine Polarisierung, die wir mit unserem politischen Engagement und auch mit unseren Äußerungen ja gerade eindämmen wollen. Wir werden selbst zu Vertretern jener Ungleichwertigkeitsideologie, gegen die wir uns doch eigentlich wehren. Ungleichwertigkeit, da sind die Guten, zu denen wahrscheinlich wir gehören. Und da sind die Bösen, die immer mehr werden. Eine Eskalierung des Konflikts, eine Polarisierung der Spannungen, eine Abwertung von anderen trägt in meinen Augen ganz stark dazu bei, dass es zu einer Verachtung von anderen kommt. Und genau diese Verachtung wird von der AfD aktiv betrieben. Und die Frage lautet, inwieweit wir selber Teil dieses Prozesses sind. Sie haben mich darum gebeten, auch am Schluss meiner Analyse ein paar Sätze zu sagen darüber, ob man was tun kann. Und ich gehe jetzt eigentlich diesen drei Punkten nochmal nach, die ich ganz am Anfang gebracht habe. Also diesen Erklärungsansätzen, Modernisierungsverliererhypothese, Backlash oder aber auch Postdemokratiehypothese. Also die Modernisierungsverliererhypothese geht ja davon aus, dass entscheidend das Maß der sozialen Ungleichheit ist. Und tatsächlich, das spielt eine Rolle. Das sehen wir an den Zahlen, das spielt eine Rolle. Aber wir sehen zugleich auch, dass die Bedeutung der eigenen ökonomischen Lage an Wichtigkeit verliert, wenn man andere Einstellungen mit zur Rate zieht und mit in die Analyse einbezieht. Und dann ist auf einmal die allgemeine Lage, das heißt das Sprechen über diese allgemeine Lage, der allgemeine Diskurs viel entscheidender, als wie es den Menschen im Einzelnen geht. Die dramatische Verschlechterung der Wirtschaftslage wird beschworen, aber wir haben sie ja noch gar nicht. Es gibt keine Konjunktur, es gibt aber im Augenblick auch kaum eine Rezession, sondern irgendwie eine Stagnation. Aber man tut so, als ob man gewissermaßen tatsächlich in einer völlig aussichtslosen Lage sich befände. Und wenn diese Situation wirklich eintreffen würde, dann hätten wir in der Tat ganz andere Zahlen noch in der Zustimmung zum Rechtspopulismus. Zweiter Punkt. Wir haben gesehen, dass die Zuwanderung, dass die Erhöhung der ethnischen, der kulturellen, der religiösen Vielfalt, auch die Diversität von Lebensstilen, von sexuellen Orientierungen Menschen herausfordert. Sie fühlen sich bedroht, sie verteidigen dasjenige, von dem sie meinen, das sei das Normale und verweigern sich damit gewissermaßen dieser zunehmenden Pluralisierung des Lebens. Wenn wir aber diese Verweigerung gewissermaßen mit einem Ton in Frage stellen und kritisieren, der selber von Verweigerung und von Herabsetzung geprägt ist, dann, denke ich, verstärken wir die Spannungen in der Gesellschaft und die Polarisierung und dann treiben wir viele Menschen gerade in die Hände der AfD. Das heißt, was ich ja vorschlage, wäre rhetorische Abrüstung. Das ist in meinen Augen zentral. Zurückhaltung. Wir leben in einer Situation, die durch sich überlappende Krisen gekennzeichnet ist. Und gerade in dieser Situation ist es notwendig für Demokraten, dass sie zurückhaltend, dass sie verantwortlich formulieren und dass sie nicht alles schlecht reden und die vorhandenen Konflikte noch verstärken. Letzter Punkt. Die Postdemokratie-Hypothese war wahrscheinlich diejenige, die am wenigsten überzeugte. Richtig an ihr ist ganz bestimmt diese hohe Unzufriedenheit mit der Politik. Klar, Menschen wollen eine Stimme haben, wollen sich an der Demokratie beteiligen. Auch die AfD-Leute natürlich wollen eine Stimme haben, wollen partizipieren, wollen gehört werden. Aber ich würde sagen, dass an vielen Stellen diese Art, um gehört zu werden, sich verselbstständigt hat, dass es Narrative, Empörungsnarrative, Klagediskurse gibt, die sich mehr oder weniger eingeigelt haben. Und da an dieser Stelle käme es darauf an, dass Politiker mutig sind. Dass sie sagen, ja, das wollen wir nicht bedienen. Wir wollen nicht sozusagen versuchen, allen Forderungen, die aus der Gesellschaft kommen, zu befriedigen, sondern an bestimmten Stellen muss die Politik bereit sein, auch die Grenzen des politisch Machbaren aufzuzeigen. Und meine These wäre hier, dass wir mit der politischen Gestaltung bereits an einem Limit sind. Ich bringe jetzt zwei Zahlen. Die Staatsschulden in Deutschland betragen fast 3 Billionen Euro. Das sind 63% des Bruttoinlandsproduktes. Also Frankreich liegt höher, die USA viel höher, aber trotzdem ist es also 2/3 der Wirtschaftsleistung pro Jahr machen die Staatsschulden aus. Das ist sozusagen eine Hypothek für die Zukunft. Und die zweite Zahl, die ich nennen möchte, ist die Staatsquote. Also das ist sozusagen der Anteil der Staatsausgaben an der gesamten deutschen Wirtschaftsleistung und die beträgt ungefähr 48-49%. In den USA 39%. Und wenn wir bedenken, dass jeder 2. Euro durch den Staat geht, dann können wir abmessen, dass an bestimmten Stellen die Handlungsspielräume der Politik tatsächlich erreicht sind. Die Politik, denke ich, darf sich nicht länger von dem Wähler vor sich hertreiben lassen. Wir sind am Limit. Wir müssen uns selbst etwas zumuten und das bedeutet, dass an bestimmten Stellen eben auch ein Zurückfahren unserer Anspruchshaltung erforderlich ist. Die Politik ist nicht die Lösung aller Probleme. Sie sollte aber eben auch nicht versuchen, falsche Erwartungen zu schüren. Wir mit unseren Forderungen an die Politik, die von der AfD immer wieder als nicht eingelöst herausgestellt werden, sind, könnte man sagen, Teil des Problems. Und diese Einsicht ist vielleicht unser wichtigster Beitrag zur Minderung des Erfolgs der AfD. Vielen Dank.
Das war der Soziologe Detlef Pollack über die Gründe, warum so viele Menschen die AfD wählen. Er hat seinen Vortrag am 20. Januar 2026 gehalten im Rahmen der Ringvorlesung »Wie umgehen mit dem Rechtsextremismus«. Veranstaltet hat diese Reihe die Kulturwissenschaftliche Fakultät der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.